Brüder und Schwestern, wir heißen Sie zur Andacht für junge Erwachsene aller Welt willkommen. Diese Sendung wird aus dem Marriott Center auf dem Campus der Brigham Young Universität übertragen. Ganz besonders möchten wir all jene willkommen heißen, die heute zum ersten Mal zugegen sind. Wir hoffen, dass Sie durch diese Andachten erbaut und gestärkt werden. Ich bin Rich Wood, Präsident des JAE Pfalz Provo 13. Wir heißen Präsident Russell M. Nelson, Präsident des Kollegiums der 12 Apostel, willkommen und freuen uns, dass seine Frau ihn heute Abend begleitet. Präsident Nelson und seine Frau werden später noch als die heutigen Sprecher vorgestellt. Wir sind dankbar und freuen uns, dass Elder R. Scott Runia, der hier für JAE zuständige Gebietssiebziger und seine Frau Tammy anwesend sind, ebenso Elder Kimby Clark, der Bildungsbeauftragte der Kirche, und seine Frau Sue, Präsident Nelson und seine Frau als unsere heutigen Sprecher und meine Frau Rebecca. Wir sind auch dankbar, dass der Präsident der Brigham Young Universität, Kevin J. Worthen, und seine Frau Peggy bei uns sind. Wir begrüßen auch weitere Vertreter des Bildungswesens der Kirche und von Seminar und Institut. Ebenfalls auf dem Podium Platz genommen haben Präsident Ostergar vom Stadtmitte Provo Utah Tempel und seine Frau, Präsident Livingston vom Provo Utah Tempel und seine Frau, sowie Präsident Hodgman von der Utah Mission Provo und seine Frau und Präsident Kilpack von der Utah Mission Orem und seine Frau. Dazu kommen noch etliche Präsidenten der hiesigen Pfähle für junge Erwachsene und ihre Frauen. Wir beginnen nun damit, dass der Chor und alle Anwesenden das Lied "Kommt, folget mir" singen, Nummer 63 im Deutschen Gesangbuch. Wir bedanken uns für die Hilfe von Daniel Winter aus der JAE-Gemeinde Provo 187, der dirigieren wird, und danken Schwester Nora Hess für die Begleitung an der Orgel. Nach dem Lied spricht Parker Johnson aus der JAE-Gemeinde Provo 181 das Anfangsgebet. unser ewiger Vater im Himmel. Als große Gruppe von jungen Alleinstehenden, die über die ganze Welt verteilt sind, kommen wir heute zusammen, um Inspiration und Führung von einem deiner gesalbten Diener zu erhalten. Wir sind dankbar, dass Präsident Nelson hier heute den Vorsitz führt und dass er und seine Frau zu uns sprechen werden. Bitte öffne uns das Herz, Vater, damit wir demütig genug sind, dass die Worte, die heute gesprochen werden, uns erreichen. Bitte segne Präsident Nelson und die übrigen Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel mit Kraft und dem Wunsch, in ihrem Dienst fortzufahren. Wir sind dankbar, dass wir einen lebenden Propheten haben, Präsident Monson, und bitten dich, ihn zu segnen und zu stützen. Vater, nun beten wir darum, dass jeder Zuhörer für sich etwas mitnimmt und dass wir als Gruppe Offenbarung empfangen können, wie wir ein besseres Leben führen können. Hilf uns, Vater, dieser Generation ein Licht zu sein, damit wir auch weiterhin gehorsam sind. Bitte segne uns jetzt und jederzeit mit Hilfe vom Himmel, damit wir den Mut aufbringen, standhaft zu sein. Wir sind dankbar für dieses Evangelium, das uns alle Erkenntnis vermittelt, die wir für ein glückliches Leben brauchen. Vor allem sind wir dir dankbar für das Sühnopfer deines Sohnes und bitten darum, dass wir die Macht empfangen, die es Tag für Tag in unser Leben bringt. Wir sind im Herzen und in unserer Liebe zu dir, unserem Vater, vereint und erflehen diese Segnungen zu dieser Zeit demütig und voll Glauben im Namen des Erlösers Jesus Christus. Amen. Danke, Parker, für dieses schöne Gebet. Wir haben heute den Institutschor der Utah Valley University bei uns, der nun das Lied Hoffnung Israel singen wird. Der Chor wird von Ryan Agate, einem Seminar- und Institutslehrer, geleitet und von Schwester Ellen Amatangelo begleitet. Nach der Musikeinlage haben wir das Vergnügen, zunächst von Schwester Wendy W. Nelson und anschließend von Präsident Russell M. Nelson, dem Präsidenten des Kollegiums der 12 Apostel, zu hören. Nach den Worten von Präsident Nelson singt der Chor »Geh tapfer vorwärts«. Das Schlussgebet spricht dann Natalie Castillo aus der JAE-Gemeinde Provo 189. Der Chor singt nun »Hoffnung Israels«.
Danke an den Chor für dieses bewegende Musikstück. Meine Brüder und Schwestern, wir haben euch lieb und wir freuen uns, bei euch zu sein. Ihr seid fürwahr die Hoffnung Israels und daher bete ich darum, dass der Heilige Geist euch genau die Botschaft vermittelt, die ihr braucht, während ich jetzt zu euch spreche. Vor unserer Heirat war ich über 25 Jahre lang als Professorin für Ehe- und Familientherapie tätig, die letzten 13 davon hier an der Brigham Young Universität. Ich habe tausende Paare beraten und eine tragische Geschichte nach der anderen über kaputte Familien und zerstörte Beziehungen gehört. Ich habe aus erster Hand mitbekommen, was in einer Ehe funktioniert und was nicht. Ich habe erkannt, was selbst zerrüttete Ehen heilen kann und was andere Ehen quasi über Nacht in die Brüche gehen lässt. Ist es in Ordnung, wenn ich heute mit euch über euer absolutes Lieblingsthema spreche, die Liebe und die Ehe? Ich möchte 4 Grundsätze anführen, die euch nicht nur unnötigen Kummer ersparen, sondern euch auch helfen, ein rechtschaffener Ehepartner zu sein und einen solchen zu wählen und dann eine glückliche Ehe zu führen und für ein erfülltes Familienleben zu sorgen. Betrachtet mich heute Abend als eure liebe Tante Wendy, denn ich möchte aus tiefstem Herzen zu euch sprechen, wie ich es bei meinen Nichten und Neffen tun würde und auch schon getan habe. Hier sind also Tante Wendys 4 Grundsätze über die Liebe und die Ehe. Grundsatz 1. Die Wahrheit über die Liebe und die Ehe empfangt ihr durch den Heiligen Geist vom Vater im Himmel, der verfügt hat, dass die Ehe ein unersetzlicher Bestandteil seines Plans des Glücklichseins ist. Der Geist ist der wahre Bote, der diese Wahrheit überbringt. Bitte versucht sie zu verstehen. Im Gegensatz dazu stammen alle Lügen über die Liebe und die Ehe vom Satan und seinen Knechten und werden von ihnen aufrechterhalten. Der Widersacher freut sich jedes Mal, wenn er ein Opfer dazu überredet, etwas anzunehmen, was die Liebe und die Ehe beschmutzt oder herabsetzt. Wahrheit ist jedoch Wahrheit, Lügen sind Lügen. Und auch cleveres Marketing und lautstarke Werbefeldzüge, ganz gleich in welchem Ausmaß, können nichts daran ändern. Grundsatz Nummer 2. Eure sittliche Reinheit ist der Schlüssel zu wahrer Liebe. Je reiner eure Gedanken und Gefühle, eure Worte und Taten sind, umso fähiger seid ihr, wahre Liebe zu geben und zu empfangen. Eins ist sicher, jedes Mal, wenn ihr dem Vater im Himmel im Gebet das Herz ausschüttet und dann zuhört, jedes Mal, wenn ihr in den heiligen Schriften studiert und nach Antworten auf die Fragen eures Herzens sucht, jedes Mal, wenn ihr etwas meidet, was eurem Geist schaden würde, Pornografie zum Beispiel, jedes Mal, wenn ihr Gott im Tempel verehrt, jedes Mal, wenn ihr für die heiligen Handlungen benötigte Angaben zu einem Vorfahren findet, entscheidet ihr euch für mehr sittliche Reinheit. Euer künftiger Ehepartner wird euch dafür danken, denn in diesen Augenblicken bereitet ihr euch auf wahre Intimität in der Ehe vor. Wenn ihr also alleinstehend seid und euch fragt, wie ihr euch auf wahre Liebe vorbereiten sollt, so lautet die Antwort, tut alles, was nötig ist, um eure Gedanken, Gefühle, Worte und Taten reinzuhalten. Lasst euch vom Geist leiten. Er hilft euch. Für die Verheirateten unter euch ist mein Rat genau derselbe. Wenn ihr euch um mehr sittliche Reinheit bemüht, ist der Heilige Geist immer häufiger bei euch. Eure Fähigkeit, persönliche Offenbarung zu empfangen, nimmt zu und so empfangt ihr noch klarer Führung für euer Leben. Ihr verspürt mehr Frieden und Freude, fühlt euch weniger einsam und habt mehr Hoffnung, was eure Zukunft angeht. Ihr könnt auch beim Lernen und bei der Arbeit klarer denken. Neben diesem großartigen Lohn für eure Bemühungen, jeden Tag ein wenig an Reinheit zuzunehmen, könnt ihr auch wahre Intimität in der Ehe verstärkt erleben. Deshalb richtet Pornografie so viel Schaden an. Im Gegensatz zu dem, was alle Befürworter von Pornografie behaupten, hält sie euch in Wahrheit davon ab, die wunderbarste Form von Intimität zu erleben. Der nächste Grundsatz, Grundsatz Nummer 3, wird euch wahrscheinlich erstaunen, weil er genau das Gegenteil von dem ist, was der Widersacher und ein Großteil der Welt euch über die Liebe und die Ehe glauben machen wollen. Grundsatz Nummer 3. Der Herr möchte, dass Mann und Frau das Wunder und die Freuden der Intimität in der Ehe auskosten. Dies macht einen wichtigen Teil dessen aus, wie Ehepartner ihre Liebe füreinander ausdrücken. Die Intimität in der Ehe ist von Gott verordnet. Sie ist ein Gebot Gottes und wird von ihm befürwortet, weil sie Mann und Frau einander und dem Herrn näher bringt. Bei der wahren Intimität in der Ehe bringt jeder Ehepartner seine ganze Seele ein. Sie ist die Vereinigung des Körpers und des Geistes des Mannes mit dem Körper und dem Geist seiner Frau. Diese Vereinigung der Seelen symbolisiert genau, wie sehr Mann und Frau in allen Lebensbereichen eins sind. Sie arbeiten zusammen, sie sind Partner, gemeinsam beten und spielen sie, sie mühen sich ab, machen Fortschritt und genießen das Leben. Sie bringen Opfer füreinander und machen einander Mut, alles das zu sein, wozu sie geboren wurden. Meine lieben Brüder und Schwestern, die Intimität in der Ehe ist heilig. Mann und Frau können sogar Gott näher kommen, wenn sie in wahrer Intimität in der Ehe verbunden sind. Wie könnt ihr euch also auf solche Intimität vorbereiten? Ihr müsst rechtschaffen leben, damit der Geist euer Begleiter und auch der eures Ehepartners sein kann. Dies führt uns zu Grundsatz Nummer 4. Für wahre Intimität in der Ehe ist der Heilige Geist unabdingbar. Man kann diese Art von intimen Erfahrungen, die man in der Ehe machen kann, außerhalb der Ehe schlicht nicht machen, weil dann der Geist nicht da ist. Elder Parley P. Pratt hat gesagt, dass der Heilige Geist in der Lage ist, alle natürlichen Leidenschaften und Gefühle der Zuneigung zu verstärken, zu erweitern und zu läutern. Stellt euch das einmal vor. Er kann eure Gefühle läutern, also reiner machen. Daher versetzt alles, was den Geist in euer Leben, in das Leben eures Ehepartners und in eure Ehe einlädt, euch besser dazu in die Lage, Intimität in der Ehe zu erfahren. So einfach und so tiefgreifend ist das. Andererseits nimmt alles, was dem Geist zuwider ist, euch die Fähigkeit, mit eurem Ehepartner eins zu sein. Dinge wie Wut, Wollust, mangelnde Vergebungsbereitschaft, Streit, Unsittlichkeit und Sünde, von der man nicht umgekehrt ist, reduzieren euer Streben nach Intimität in der Ehe auf nichts weiter als eine sexuelle Erfahrung. Ich fasse zusammen. Weltlicher Sex unterliegt dem Einfluss der Welt und des Widersachers und umfasst fleischliche, lüsterne und teuflische Leidenschaften. Die von Gott verordnete Intimität in der Ehe unterliegt dem Einfluss des Geistes und umfasst vom Geist verstärkte und geläuterte Leidenschaften. Tatsächlich ist es so, je reiner ihr seid, desto wunderbarer wird die Intimität in eurer Ehe sein. Bei weltlichem Sex ist alles erlaubt. Bei der Intimität in der Ehe ist man in höchstem Maße bestrebt, absolut alles, von Worten über Musik bis hin zu Filmen, zu vermeiden, was den Geist, eurem Geist und dem eures Ehepartners zuwider ist. Weltlicher Sex ist etwas Lüsternes und tötet die Liebe ab. Intimität in der Ehe hingegen erzeugt mehr Liebe. Bei weltlichem Sex werden Männer und Frauen und ihre Körper herabgesetzt. Bei der Intimität in der Ehe hingegen werden Männer und Frauen gewürdigt und der Körper als eines der wertvollsten Geschenke des Erdenlebens anerkannt. Durch weltlichen Sex fühlt man sich benutzt, missbraucht und letztlich einsamer. Durch die Intimität in der Ehe fühlen sich die Ehepartner einander mehr verbunden und mehr geliebt, umsorgt und verstanden. Weltlicher Sex zerrüttet Beziehungen und richtet sie schließlich zugrunde. Intimität in der Ehe stärkt diese. Sie ist im Leben der Ehepartner und in der Ehe eine Stütze. Sie bringt Heilung und heiligt. Weltlicher Sex wird manchmal mit dem dünnen Klang eines einzelnen Instruments verglichen, Intimität in der Ehe hingegen mit dem vollen Klang des ganzen Orchesters. Vom weltlichen Sex wird man vollkommen besessen, weil er nie hält, was er verspricht. Die von Gott verordnete Intimität in der Ehe ist etwas Herrliches und dauert für bündnistreue Ehemänner und Frauen in alle Ewigkeit fort. Kurz gesagt, die vom Geist gut geheißene Intimität in der Ehe wird vom Herrn gesegnet und führt zu Heiligung. Eine starke, glückliche Ehe zu schaffen, ist nicht einfach. Ich spreche aus Erfahrung. Aber ihr werdet Freude darin finden. Zu unserem 10. Hochzeitstag wollte ich meinem Mann etwas schenken, was die Freude, die ich in unserer Ehe gefunden habe, zum Ausdruck bringt. Was habe ich ihm also geschenkt? Eine Schaukel. Meine lieben Brüder und Schwestern, die ihr uns so sehr am Herzen liegt, wenn ihr diese 4 Grundsätze bewusst umsetzt, könnt ihr, davon bin ich überzeugt, eine glückliche Ehe aufbauen, die euch in alle Ewigkeit trägt und tröstet. Eine Ehe, in der ihr mehr sein könnt, als ihr je allein sein könntet. Ich bezeuge, dass die Ehe einer der größten Vorzüge ist, den Gott seinen Kindern gibt, dass die Ehe eine Quelle unvergleichlicher Freude sein kann und dass unsere sittliche Reinheit der Schlüssel zu dieser Freude ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Brüder und Schwestern, ich überbringe euch die herzlichsten Grüße von der ersten Präsidentschaft und vom Kollegium der 12 Apostel. Wir danken euch, dass ihr heute Abend bei uns seid und euch ganz darauf eingestellt habt, in geistiger Hinsicht hinzuzulernen. Seit ich bei der weltweit ausgestrahlten Andacht im Januar 2016 zu euch gesprochen habe, bin ich vielen von euch auf meinen Reisen begegnet, in Japan, den Philippinen, China, Kanada, England, Wales, Deutschland, Italien, Spanien und überall in den USA. Letzten September hatten Elder M. Russell Ballard, andere Führer der Kirche und ich ein unvergessliches Erlebnis, als wir nach Baton Rouge in Louisiana reisten, um nach verheerenden Überschwemmungen die Menschen dort zu treffen. Am Sonntag hielt jeder von uns 4 große Abendmahlsversammlungen ab. Eine für die Opfer und 3 für freiwillige Helfer, die aus vielen Bundesstaaten gekommen waren, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Diese Fotos vermitteln einen Eindruck von den Versammlungen an diesem Sonntag, bei denen Hunderte die unverkennbaren T-Shirts der Mormon Helping Hands trugen. Beachtet einmal die vielen glücklichen Gesichter junger Männer und Frauen, die das Haus verlassen hatten, um in der brütenden Sommerhitze Louisianas Nachbarn zu helfen, die sie gar nicht kannten, und die dann am Sonntag eine Pause einlegten, um den Herrn zu verehren. Als ich auf diese versammelten, bereitwilligen Arbeiter blickte, die meisten davon in eurem Alter, hatte ich den überwältigenden Eindruck, dass ich Männer und Frauen vor mir sehe, die schon sehr bald die Führer dieser Kirche sein werden. Wenn ich mir nun heute Abend vorstelle, wie ihr überall auf der Welt versammelt seid, möchte ich diesen Eindruck noch einmal bekräftigen und darüber sprechen. Ihr seid die künftigen Führer der Kirche des Herrn. Seid ihr bereit, die Zügel in die Hand zu nehmen und zu führen? Als ich vor einem Jahr zu euch sprach, habe ich euch aufgefordert, euch als das wahre Kind des Millenniums zu erheben, als dass ihr geboren seid. Ihr sollt die Welt auf die Herrschaft des Erretters im Millennium vorbereiten, indem ihr mithelft, die Auserwählten von den 4 Enden der Erde zu sammeln, damit alle, die sich dafür entscheiden, das Evangelium Jesu Christi mit all seinen Segnungen empfangen können. Heute Abend möchte ich zu euch darüber sprechen, wie ihr euch vorbereiten könnt. Erstens, konzentriert euch auf eure Ehe und eure Familie. Folgt den Eingebungen, die ihr hattet, als ihr Tante Wendys 4 Grundsätze zum Thema Liebe und Ehe gehört habt. Eure Verantwortung gegenüber dem Herrn in dem sittlichen Durcheinander und der allgegenwärtigen Sünde in der heutigen Zeit bei der Sammlung der Auserwählten mitzuhelfen, ist keine geringe. Lucifer und seine Gefolgsleute bedienen sich aller technischen Mittel und Kommunikationswege, um über das Leben und die wahre Quelle des Glücks Lügen zu verbreiten. Um daher das zu vollbringen, wozu ihr auf die Erde gekommen seid, braucht ihr die besten Führungsqualitäten, die eure Generation aufzubringen vermag. Zum Glück haben wir ausgezeichnete Vorbilder, denen wir nacheifern können. Die Welt mag auf die beachtlichen Führungseigenschaften von Männern und Frauen wie Napoleon, Johanna von Orleans, George Washington, Mahatma Gandhi, Mutter Teresa und andere blicken. Ich jedoch glaube, dass die besten Führer, die je auf Erden wandelten, die Propheten Gottes sind. Bislang hat der Herr 16 Männer als Präsident seiner in dieser Evangeliumszeit wiederhergestellten Kirche erwählt, und diese Evangeliumszeit stellt den Höhepunkt in der Weltgeschichte dar. 10 dieser 16 Männer habe ich persönlich kennengelernt. Das sagt mehr über mein Alter aus als alles andere. Sagen wir es so, ich kaufe jetzt keine Bananen mehr, die noch grün sind. Ich könnte sogar meine eigenen Ostereier verstecken. Nun, wenn es euch also ernst damit ist, euch als wahres Kind des Millenniums zu erheben, dann bitte ich euch eindringlich, euch mit dem Leben und den Worten dieser 16 Propheten Gottes zu befassen. Das wird euer Leben verändern. Ich möchte euch nun ein paar Führungsgrundsätze mit auf den Weg geben, die ich von ihnen gelernt habe. Präsident Joseph Fielding Smith, der 10. Präsident der Kirche, wohnte in meiner Kindheit nur ein paar Häuser von meinem Elternhaus entfernt. Seine zwei jüngsten Söhne waren damals meine Freunde. Sie luden mich oft zu sich nach Hause ein. Präsident Smith war Präsident der Kirche, als ich 1971 als Präsident der Sonntagsschule berufen wurde. Als meine mittlerweile verstorbene Frau Danzel und ich ihn noch im selben Jahr zur ersten Gebietskonferenz in Manchester in England begleiteten, wurde ich Zeuge einer eindrucksvollen Lektion darüber, wie man Menschen führt. Präsident Smith ließ sich nämlich vor der Konferenz in einem kleinen Raum von den dort versammelten Generalautoritäten Bericht erstatten. Nachdem alle zu Wort gekommen waren, erließ Präsident Smith nicht etwa gebieterisch Anweisungen, sondern stellte sich mit aller Würde seines Präsidentenamtes vor sie und bat sie, aus der Weisheit seiner 94 Lebensjahre zu schöpfen. Dabei versicherte er sie seiner Zuneigung und äußerte den aufrichtigen Wunsch, ihnen zu helfen. Ich staunte darüber, wie machtvoll dieser Führer den Seinen Zuneigung und Vertrauen ausdrückte. Als wir Präsident Smith nach der Konferenz zu seiner hervorragenden Botschaft beglückwünschten, erwiderte er einfach: Ich bin nicht hierher gekommen, um zu versagen. Er glaubte daran, dass der Herr die Versammlungen leiten würde, wenn er selbst nur alles dafür tat, das Werk voranzubringen. Glaube, Gebet, Schriftstudium und harte Arbeit bilden eine unschlagbare Kombination. Genau wie Präsident Smith nicht nach England gereist war, um zu versagen, hat unser Vater auch euch in dieser letzten Evangeliumszeit nicht zur Erde gesandt, damit ihr versagt, sondern damit ihr Erfolg habt und außerdem Freude dabei habt. Präsident Ezra Taft Benson gehörte dem Kollegium der 12 Apostel gerade erst 2 Jahre an, als ihn Präsident George Albert Smith nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Dezember 1945 dazu berief, über die europäische Mission zu präsidieren. Die Bedingungen dort waren schlimm. Während einer 10-monatigen Mission voller Liebe zu den Mitgliedern, deren Leben der Krieg auf den Kopf gestellt hatte, bereiste er Deutschland, Polen, die Tschechoslowakei und Skandinavien und verteilte an die leidenden Heiligen Nahrungsmittel, Kleidung und Bettwäsche. Er sah sich immer wieder scheinbar unüberwindlichen Umständen gegenüber. Dennoch bewies er immer wieder unerschrockenen Glauben an die Macht des Herrn, um Hindernisse zu überwinden. 40 Jahre später, im November 1985, beauftragte der damals frisch zum Präsidenten der Kirche ordinierte Präsident Benson mich als neues Mitglied der 12 Apostel, die Türen zu den osteuropäischen Ländern zu öffnen, die sich damals unter dem Joch des Kommunismus befanden. Ich fühlte mich auf eine solch schwierige Aufgabe nicht vorbereitet. Aber Präsident Benson hatte sich ja schon vor mir auf dieses unwegsame Gelände vorgewagt. Wie käme ich dann wohl dazu, es ihm nicht gleich zu tun? Sein Beispiel spornte mich an, so inständig zu beten und so hart zu arbeiten, wie ich nur konnte, und dann zu beobachten, wie die Hand des Herrn wirkte. Wenn wir uns überfordert fühlen, können wir von Präsident Benson viel lernen. 8 Jahre lang war er gleichzeitig Apostel und Landwirtschaftsminister im Kabinett von US-Präsident Dwight D. Eisenhower. Wie hat er das geschafft? Dies sind seine Worte. Ich arbeite so hart ich kann und tue alles, was in meiner Macht steht. Und ich bemühe mich, die Gebote zu halten. Den Rest überlasse ich dann dem Herrn. An diesen Worten können wir unser Leben ausrichten. Präsident Gordon B. Hinckley war ein tatkräftiger Führer und ein einzigartiger Lehrmeister bei der Leitung der Kirche. Ehe er der 15. Präsident der Kirche wurde, war er der Ratgeber von 3 Vorgängern in diesem Amt. Nachdem er als junger Mann von seiner Mission in England zurückgekehrt war, arbeitete er in verschiedenen Funktionen für die Kirche, und zwar stets unter der Leitung der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel. Immer wieder wurde er gebeten, schwierige Aufgaben zu lösen. Beispielsweise beauftragte Präsident David O. McKay, Bruder Hinckley, festzustellen, wie man das Endowment auf das Medium Film übertragen konnte, um dem Übersetzungsbedarf in der wachsenden Kirche gerecht zu werden. Präsident Hinckleys Kommunikationsfähigkeiten waren mustergültig. Er sprach mit jedermann voller Überzeugung über das Evangelium, vom erfahrenen Journalisten bis hin zum Staatsmann. Ich war Zeuge, wie er Michael Gorbatschow das Herz erweichte, dem ehemaligen Präsidenten der Sowjetunion, der die Einladung, sich mit Präsident Hinckley in dessen Büro zu treffen, zunächst ablehnte. Er wollte, dass Präsident Hinckley stattdessen in sein Hotelzimmer kam. Als sie dann aber am Hauptsitz der Kirche zusammenkamen, wies Präsident Hinckley auf die schöne Holzvertäfelung aus tscherkessischem Nussbaum im Sitzungszimmer der ersten Präsidentschaft hin. Als Präsident Hinckley Gorbatschow erläuterte, wo das Holz herstammte, war dieser verblüfft. Dieses Holz stammte aus genau der Region in Russland, wo er geboren worden war. Sofort hob sich seine Stimmung. Präsident Hinckley war stets optimistisch, was sich aus seinem vollkommenen Glauben an den Herrn ergab. Während der nahezu 13 Jahre als Präsident führte er die Kirche durch eine bemerkenswerte Phase der Innovation, die die Planung kleinerer Tempel, den Bau des Konferenzzentrums, die Ankündigung von 79 neuen Tempeln und die Weihung oder erneute Weihung von 95 der damals 124 in Betrieb befindlichen Tempel umfasste. Präsident Hinckleys visionärer Weitblick und das, was er sich infolgedessen selbst abverlangte, kannte keine Grenzen. Präsident Hinckley war ein Experte für die Geschichte der Kirche und er war auch ein Seher. Als solcher verkündete er furchtlos, was die Zukunft bereithielt. Dies sind seine Worte. Die Sache Christi wird sich in Majestät und Macht ausbreiten und die Erde erfüllen. Türen, die der Evangeliumsverkündigung noch verschlossen sind, werden aufgehen. Der Allmächtige muss vielleicht die Völker schütteln, um sie zu demütigen und sie dazu zu bringen, dass sie den Dienen des lebendigen Gottes zuhören. Was auch immer nötig ist, wird sich ereignen. Jetzt ist Präsident Thomas S. Monson der lebende Prophet des Herrn auf Erden. Und wie gern haben wir ihn, unterstützen wir ihn und beten wir für ihn. Wie viel haben wir von ihm gelernt? Denk nur, er wurde mit 22 Jahren als Bischof berufen. Es gab in seiner Gemeinde etwa 80 Witwen. Er wurde mit gerade einmal 36 Jahren als Apostel berufen. Präsident Monson folgt schon sein Leben lang dem Motto, wenn der Herr etwas erledigt haben möchte, dann soll er darauf zählen können, dass Tom Monson es erledigt. Er hat uns gezeigt, wie man nach jedem Einzelnen die Hand ausstreckt und ihn rettet. Er hat uns durch sein Beispiel gelehrt, dass die Sorge um andere Menschen stets wichtiger ist als Zeitpläne, Sitzungen oder Termine. Sein Leben lang hat sich Präsident Monson häufig nach einem langen Arbeitstag auf dem Heimweg vom Zufall leiten lassen. Manchmal hielt er an einem Krankenhaus, um Leidenden beizustehen. An anderen Tagen wurde er zu einer bestimmten Adresse geführt, um jemanden zu besuchen. Wenn er dann unerwartet an die Tür klopfte, öffnete ihm oft jemand, der ihn unter Tränen so etwas fragte wie: Woher wussten Sie, dass heute der Todestag unserer Tochter ist? Oder: Woher wussten Sie, dass ich heute Geburtstag habe? Sein Leben lang hat Präsident Monson immerzu zwei grundlegende Eigenschaften an den Tag gelegt, die einen Propheten Gottes zu einem außergewöhnlichen Führer machen. Erstens lebt er die beiden wichtigsten Gebote beispielhaft vor, nämlich Gott mit ganzer Seele zu lieben und unsere Nächsten, Gottes Kinder, so zu lieben wie uns selbst. Zweitens weiß jeder Prophet, wie man Offenbarung empfängt und schnell darauf reagiert, wenn sie sich einstellt. Präsident Thomas S. Monson ist der Inbegriff eines rechtschaffenen Führers. Die Propheten Gottes haben viele Eigenschaften gemeinsam. Eine davon ist, dass jeder Prophet um den Stellenwert der Gesetze Gottes weiß. Die Kenntnis von Gottes Gesetzen und eine erfolgreiche rechtschaffene Führung gehen Hand in Hand. Je mehr Gesetze Gottes ihr kennt und was noch wichtiger ist, je mehr davon ihr lebt, desto erfolgreicher seid ihr als rechtschaffene Führer. Als ich ein junger Medizinstudent war, überzeugte mich mein gründliches Studium des menschlichen Körpers davon, dass Gott lebt. Als ich erkannte, dass der Körper eine Schöpfung Gottes ist, faszinierten mich zunehmend die Gesetze Gottes, denen die Funktion des Körpers unterworfen ist. Durch umfangreiche Laborforschung erschloss ich mir später das Gesetz, dem der Herzschlag unterliegt. Darüber hinaus fand ich heraus, dass der Herzschlag bei einem schwierigen chirurgischen Eingriff gefahrlos vorübergehend angehalten werden konnte. Dazu musste man das Verhältnis von Natrium und Kalium in dem Blut verändern, das dem Herz zugeführt wird. Wenn das Herz dann später mit Blut mit einem normalen Natrium-Kalium-Verhältnis versorgt wurde, schlug es wieder ganz normal. Diese Erkenntnis erwies sich als voraussagbar, verlässlich und wiederholbar. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, dies vor einer Klasse an einer medizinischen Hochschule zu erklären. Ein fachkundiger Professor, der zugegen war, fragte mich: Was ist, wenn es nicht funktioniert? Ich entgegnete: Es funktioniert immer, denn es folgt den Gesetzen Gottes. Die Gesetze Gottes sind unumstößlich und unwiderlegbar. Die Gesetze Gottes lassen sich weder leugnen noch bestreiten. Und wenn Gottes Gesetze befolgt werden, folgen daraus immer die entsprechenden Segnungen. Segnungen beruhen immer auf Gehorsam gegenüber dem entsprechenden Gesetz. Ein Existenzialist mag etwas erläutern. Ein Relativist mit seiner eingeengten Auffassung der Wirklichkeit, nämlich dass Wahrheit eine rein subjektive Erfahrung sei, eine vernünftige Begründung finden. Gesetze aber sind Gesetze. Gottes Wahrheit ist wirklich wahr. Was Gott richtig nennt, ist richtig. Und was er falsch nennt, ist falsch. Darum müsst ihr Gottes Gesetze unbedingt kennen. Sie gelten in diesem Universum und in einer Vielzahl weiterer. Wenn ein Gesetz Gottes gebrochen wird, hat das Folgen. Auch wenn wir denjenigen, der ein Gesetz Gottes bricht, bedauern, kann die Strafe nicht ausbleiben. Die Gesetze Gottes müssen befolgt werden. Ich habe das als Chirurg von Präsident Spencer W. Kimball gelernt. Als der ihm implantierte Herzschrittmacher plötzlich versagte, bat mich Präsident Kimball erneut um meine Hilfe. Zunächst bat er mich jedoch, ihm einen Priestertumssegen zu geben. Nachdem in dem Segen verheißen wurde, dass der ausgefallene Schrittmacher wieder in Gang gebracht würde, sagte er: Jetzt können Sie alles Erforderliche tun, damit dieser Segen Wirklichkeit wird. Daraufhin führte ich die Operation durch. An dem Kabel, über das der Schrittmacher das Herz mit Strom versorgt, stellte ich einen Riss in der Isolierung fest. Als ich dieses fehlerhafte Kabel ersetzte, funktionierte der Schrittmacher sofort wieder und Präsident Kimballs Herz konnte wieder normal schlagen. Nicht einmal beim Propheten Gottes konnte man sich über die Gesetze der Stromversorgung hinwegsetzen. Präsident Kimball war tatsächlich Gottes Prophet. Als ich ihn im Laufe mehrerer Erkrankungen gründlich beobachtete und sah, wie intensiv und eingehend er sich beim Streben nach Offenbarung abmühte, war er mein Mentor. Ich empfinde grenzenlose Zuneigung für ihn. Während die Welt voller Ungewissheit ist, muss es in eurem Herzen und in euren Gedanken keine Ungewissheit darüber geben, was wahr ist und was nicht. Ungewissheit entspringt unvollkommenen oder nicht bekannten Informationen. Als Apostel rate ich euch dringend, euch mit Gottes unwiderruflichen Gesetzen vertraut zu machen. Lernt sie durch Studium und durch Glauben kennen. Das bedeutet unter anderem, von jedem Wort zu leben, das aus dem Mund Gottes hervorkommt. Betet darum, dass ihr zwischen Gottes Gesetzen und Menschenphilosophien unterscheiden könnt. Und dazu gehören auch die raffinierten Fälschungen des Widersachers. Über Äonen hinweg hat Luzifer seine Fähigkeiten verfeinert. Er ist geschickt im Ablenken, Verzerren, Täuschen und Irreführen. Ich rate euch dringend, seine raffinierten Schlingen zu meiden, wie die Pest. Vom Satan entworfene Fallen können euch nur Elend, geistige Gefangenschaft und Tod bringen. Das trifft jedes Mal zu. Welch traurige Folgen es hat, wenn man Luzifers Verlockungen nachgibt, ist voraussagbar, verlässlich, wiederholbar und bedauerlich. Im Gegensatz dazu verheiße ich euch, dass ihr immer freier werdet, wenn ihr Gottes Gebote haltet und nach seinen Gesetzen lebt. Diese Freiheit wird euch euer göttliches Wesen enthüllen und euch das Gedeihen eurer Persönlichkeit ermöglichen. Ihr werdet frei von der Knechtschaft der Sünde sein. Ihr werdet frei sein, ihr selbst zu sein, ein erfolgreicher, rechtschaffener Führer. Ihr werdet darauf vorbereitet sein, durch Wort und Tat zu führen, wo immer ihr gebraucht werdet. Glücklicherweise sind auch die Segnungen für das Halten der Gebote Gottes voraussagbar, verlässlich und wiederholbar. Als Mitglieder seiner wiederhergestellten Kirche wissen wir, dass Jesus Christus, unser Meister, unser vollkommener Mentor ist. Als wahres Kind des Millenniums seid ihr dazu geboren, ein wahrer Jünger Jesu Christi zu sein. Genau genommen könnt ihr nur dann ein wahres Kind des Millenniums sein, wenn ihr einer seiner wahren Jünger seid. Wie könnt ihr ein noch besserer Jünger werden? Ich möchte euch zu etwas aufrufen oder vielmehr mit etwas beauftragen, was euch helfen wird, wenn ihr euch darauf einlasst. Beginnt noch heute Abend damit, jede Woche einen Teil eurer Zeit dem Studium aller Worte und Handlungen Jesu zu widmen, die im Alten Testament verzeichnet sind, denn er ist der Jehova des Alten Testaments. Studiert seine im Neuen Testament verzeichneten Gesetze, denn er ist der Messias des Neuen Testaments. Studiert seine im Buch Mormon verzeichnete Lehre, denn in keiner anderen heiligen Schrift werden seine Mission und sein Wirken deutlicher offenbart. Und studiert seine im Buch Lehre und Bündnisse verzeichneten Worte, denn er unterweist die Seinen in dieser Evangeliumszeit auch weiterhin. Dies mag nach einem umfangreichen Auftrag klingen. Ich empfehle euch aber, ihn anzunehmen. Ich verheiße euch, wenn ihr über Jesus Christus alles lernt, was ihr könnt, wird eure Liebe zu ihm und zu Gottes Gesetzen das euch bisher vorstellbare Maß übersteigen. Ich verheiße euch auch, dass es euch leichter fallen wird, euch von Sünde abzuwenden. Euer Wunsch, die Gebote zu halten, wird beflügelt werden. Ihr werdet feststellen, dass es euch leichter fällt, euch von den Unterhaltungsangeboten und den Verstrickungen derer abzuwenden, die die Nachfolger Jesu Christi verspotten. Im Schriftenführer findet ihr unter dem Stichwort Jesus Christus dazu nützliche Hinweise. Erschließt euch alles, was Jesus Christus ist, indem ihr euch Gebet erfüllt und eifrig darum bemüht zu verstehen, was jeder einzelne seiner verschiedenen Titel und Namen euch persönlich bedeutet. Beispielsweise ist er wirklich euer Fürsprecher beim Vater. Er wird für euch Partei ergreifen. Er wird für euch eintreten. Er wird für euch sprechen, und zwar jedes Mal, wenn ihr euch dafür entscheidet, mehr so wie er zu werden. Lernt ihn kennen und befasst euch dazu mit allem, was er nach wie vor durch seine lebenden Propheten und Apostel verkündet. Befasst euch mit der Proklamation an die Welt zur Familie. Befasst euch mit der Erklärung der lebendige Christus. Beides wurde durch Offenbarung empfangen. Postet es im Internet und bringt es dort an, wo ihr es jeden Tag vor Augen habt. Jeder wahre Heilige der letzten Tage glaubt an diese offenbarten Worte. Betet um ein Zeugnis davon, dass diese Wahrheiten Gottes Gesetz darstellen. Lernt diese Wahrheiten in eigene Worte zu fassen. Übt. Betet dann und haltet nach Gelegenheiten Ausschau, über das zu sprechen, woran ihr glaubt. Wenn ihr euch daran haltet, wird es euch zunehmend leichter fallen, zu führen und einen rechtschaffenen Einfluss auszuüben. Der Tag kommt, da ihr vor den Erretter treten werdet. Wenn ihr in seiner heiligen Gegenwart seid, werdet ihr so ergriffen sein, dass euch die Tränen kommen. Ihr werdet um Worte ringen, wenn ihr ihm dafür danken wollt, dass er für eure Sünden bezahlt hat, dass er euch jede Lieblosigkeit gegenüber anderen vergeben hat, dass er euch von den Verletzungen und Ungerechtigkeiten dieses Lebens geheilt hat. Ihr werdet ihm danken, dass er euch die Kraft gegeben hat, Unmögliches zu bewerkstelligen, dass er eure Schwächen in Stärken verwandelt hat und dass er euch ermöglicht hat, für immer mit ihm und eurer Familie zu leben. Wer er ist, sein Sühnopfer und seine Eigenschaften, das wird für euch ganz persönlich zur Wirklichkeit. Aber ihr müsst nicht bis dahin warten. Entscheidet euch jetzt dafür, einer seiner wahren Jünger zu sein. Seid jemand, der ihn wirklich liebt und der wirklich so wie er dienen und führen möchte. Wir sind sein Volk. Wir haben gelobt, die Botschaft des Evangeliums jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk zu bringen. Wenn wir bewusst darauf hinarbeiten, rechtschaffene Führer zu werden, können wir eines Herzens singen: Gehe tapfer vorwärts im Werk unseres Herrn. Als einer seiner Apostel wende ich nun die Schlüssel an, einen jeden von euch zu segnen. Ich segne euch damit, Gottes Gesetze kennenzulernen und nach ihnen zu leben. Ich segne euch damit, in Wort und Tat ein gutes Beispiel für einen wahren Jünger Jesu Christi abzugeben. Ich segne euch damit, frei von Sünde zu sein und Güte und Licht in einer Weise auszustrahlen, dass andere davon angezogen werden und die Quelle eures Lichts erkennen und spüren wollen. Ich segne euch mit Erfolg in Ausbildung und Beruf. Ich segne euch damit, nach einem tugendhaften Partner Ausschau zu halten und für ihn da zu sein. Und ich segne einen jeden von euch damit, in seiner Familie, der Gesellschaft, seinem Land und in der Kirche ein rechtschaffener Führer zu sein. Damit segne ich euch und ich verkünde, dass Gott lebt. Jesus ist der Messias. Dies ist seine Kirche. Dies bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Unser lieber und gütiger Vater im Himmel, wir sind nun sehr dankbar, dass wir heute Abend die überaus herrliche Gelegenheit hatten, von Präsident Nelson und seiner Frau zu hören. Wir sind dankbar für deinen Sohn Jesus Christus, für sein Leben, seine Worte und seine Lehre, die uns täglich helfen und leiten. Wir sind dankbar für sein allumfassendes Sühnopfer, das uns ermöglicht, beständig umzukehren, uns zu ändern und uns zu verbessern, damit wir deinem Sohn ähnlicher werden. Wir sind dankbar, dass uns heute Abend ans Herz gelegt wurde, immer deinen Geist bei uns zu haben, damit er uns führt, schützt und reinigt. Wir sind dankbar, dass uns auch ans Herz gelegt wurde, das Leben und die Worte deines Sohnes Jesus Christus zu studieren, wie auch die Worte von Propheten dieses Evangeliums und diese Evangeliumszeit. Wir bitten dich nun, uns mit dem Wunsch zu segnen, deinem Sohn weiter ähnlicher zu werden und seinen Sühnopfer weiterhin in unserem Leben anzuwenden, damit wir weiterhin seine Eigenschaften entwickeln und mehr so werden können wie er. Bitte segne uns damit, dass dein Geist auf uns ruht, wenn wir weitere wichtige Entscheidungen für unser Leben treffen und auf unserem Lebensweg voranschreiten. Wir erflehen auch einen besonderen Segen für unseren Propheten, Präsident Monson, und alle Apostel und von dir bestimmten Führer, die sich auf dieser Erde befinden, um uns zu helfen, zu führen und zu schützen. Wir bitten dich auch um den Segen, dass der Geist im weiteren Verlauf dieses Abends bei uns ist. Und bitte segne uns auf dem Heimweg, damit wir sicher zu Hause ankommen. Im Namen Jesu Christi. Amen.